Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und achten dabei natürlich ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin Datenschützer und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan, grüß dich.
Es hat sich ja wirklich wieder wahnsinnig viel getan und wir hatten die Qual der Wahl, worum wir uns kümmern wollen. Wir haben drei Beiträge, die eher kurz beleuchtet werden in unserer Rubrik Querbeet und dann einen, wie ich finde, sehr schönen, um nicht zu sagen scheußlichen Fall, der sich vor dem Europäischen Gerichtshof gerade abspielt. Und da werden wir ein bisschen intensiver drauf schauen. Wir fangen mal an mit der KI, von der alle geredet haben, immer noch reden, und zwar von DeepSeek, eine chinesische KI, die in erster Linie deswegen Furore machte, weil sie offensichtlich viel kostengünstiger entwickelt wurde als die Konkurrenz von OpenAI und nur mit wirklich minimalen Trainingskosten für das KI-Modell offensichtlich auskam. Und das war so evident, dass da was Günstiges passiert und die Ergebnisse sahen wohl ganz ordentlich aus, dass unter anderem der Börsenwert von Nvidia, dem Hersteller von Prozessoren, um 600 Milliarden in die Knie ging, weil man einfach wohl vermutet hat, offensichtlich braucht man gar nicht so viel von den Chips, um KI ordentlich betreiben zu können. Also das hat richtig gerappelt an den Börsen und auch sonst. Und jetzt fangen mal alle an, drüber nachzudenken, wie eigentlich DeepSeek funktioniert, wo das nicht nur wie verlässlich es bei der Produktion von Ergebnissen ist, sondern auch wie zum Beispiel es mit Sicherheitsfragen aussieht, zum Beispiel auch im Bereich des Datenschutzes. Natürlich verarbeitet DeepSeek auch Nutzerdaten. Man gibt da ja seine Prompts ein und das kann man speichern, da kann man Profile anlegen, da kann man Nutzerdaten sammeln. Auch da stellt sich natürlich sofort die Frage, chinesische Anbieter, wie sieht es eigentlich mit dem Zugriff staatlicher Stellen auf die Nutzerdaten aus? Schöne Grüße von TikTok, das ist ja auch die Frage, die insbesondere die USA sehr nachdrücklich gestellt haben. Und auch bei den ganzen KI-Anwendungen stellt sich die Frage, was kann man damit alles falsch machen? Kann man das für kriminelle Zwecke benutzen, für Bauanleitungen von irgendwelchen Massenvernichtungswaffen und Ähnlichem? Wenn man sich DeepSeek ein bisschen näher anschaut, stellt man fest, die haben eine Datenschutzerklärung. Müssen sie auch haben, weil sie ja Dienstleistungen in Europa anbieten, Artikel 3 Absatz 2, Datenschutzgrundverordnung. Und sie tracken auch also mehrere Gründe, warum die Datenschutzgrundverordnung auf DeepSeek Anwendung findet. Und dann liest man in der Datenschutzerklärung von DeepSeek, ja, sie verarbeiten alles Mögliche, zum Beispiel Tastatureingabemuster und Rhythmen zur Identifizierung der Nutzer. Darauf weist jedenfalls das BSI hin, dass das durchaus möglich wäre, je nachdem, wie schnell man da in die Tastatur reinklappert und wie spezifisch man das macht, könnte man darüber Nutzer identifizieren. Es fällt auf bei DeepSeek oder fiel einigen auf, dass es nur relativ schwache Sicherheitsvorkehrungen gibt, die man relativ leicht umgehen kann. Und auch die üblichen Reflexe von Aufsichtsbehörden haben wir schon gesehen. Die italienische Aufsichtsbehörde hat so ähnlich wie bei ChatGPT direkt gesagt, DeepSeek in Italien keine gute Idee. Und auch deutsche Aufsichtsbehörden haben sich schon mal auf die Spur begeben, mit einem pfälzischen Kollegen ermitteln und weisen schon mal darauf hin, dass DeepSeek schon einen Fehler gemacht hat, nämlich sie haben keinen Vertreter in der EU bestellt, was sie ja müssen als außereuropäischer Anbieter. Unternehmen sind gut beraten, bei DeepSeek sich darüber klar zu werden, dass da natürlich auch über die Prompts zum Beispiel, also über die Eingabeaufforderung oder die Eingabe die inhaltlichen Eingaben auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen abfließen können, je nachdem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so an Fragen stellen. Deswegen das volle Programm und möglicherweise nicht die volle Absicherung in Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf sonstige Rechte. Nico, setzt ihr DeepSeek schon in der Kanzlei ein?
Nach meinem Wissen nein, aber ich habe schon damit gespielt. Das macht einen ja natürlich neugierig. Es ist ganz lustig, wenn man zum Teil sehr, sehr ähnliche Antworten bekommt wie bei OpenAI, wo man sich dann schon zum Teil fragen kann, wie denn das eigentlich kommt, dass da sehr ähnliche Antworten kommen, wenn man so, wenn man so etwas böse Fragen stellt wie, warum sind Friseure oft schwul, dann kriegt man so Belehrungen bei OpenAI und dann interessanterweise kriegt man sehr, sehr ähnlich lautende Belehrungen dann auch bei DeepSeek, die einem erstens sagen, naja, diese Belehrungen sind wahrscheinlich nicht, die stammen wahrscheinlich von menschlicher Intelligenz und nicht von künstlicher Intelligenz. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, wie menschliche Intelligenz so belehrend sein, wie künstliche Intelligenz so belehrend sein kann. Und, naja, und dass die Chinesen auch vielleicht mal gerne sich anderswo bedienen und vielleicht auch bei OpenAI bedienen, das geht, da gibt es ja auch wohl gewisse Anhaltspunkte dafür. Ob man jetzt, also geschäftlich Software chinesische Anbieter nutzen möchte, ich glaube, da muss man unterscheiden, dass das also rechtlich nicht wasserdicht ist. Das ist, glaube ich, kleines Einmaleins. Das weiß man. Und ob man das dann dennoch macht, ist Geschmackssache. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Dazu ist einem das doch viel zu eine zweifelhafte Vorstellung, was dann mit diesen Informationen und Daten dort in einem diktatorischen Land wie China tatsächlich geschieht. Ja, lustig, wenn man so möchte, wenn man sich amüsieren möchte, könnte man sich jetzt darüber amüsieren, was machen natürlich dann die europäischen Aufsichtsbehörden? Sie lesen als erstes gründlich die Datenschutzbestimmungen und alles, was es da bisher so an Einsichten und Maßnahmen, also auch das mit den Tastatureingaben, stammt ja eins zu eins aus der Datenschutzerklärung. Also sprich, man guckt eigentlich gar nicht in den Maschinenraum herein von DeepSeek, sondern man guckt erstmal nur auf die Oberfläche und beschäftigt sich damit und arbeitet sich daran dann anschließend ab. Oder mit anderen Worten, ich würde gerne mal wissen, ob, wenn die das nicht in ihre Datenschutzbestimmungen hereingeschrieben hätten, ob es bislang jemandem aufgefallen wäre. Ja, möglicherweise nicht. Ja, der Vertreter, da ist natürlich immer die spannende Frage, wie geht eine Aufsichtsbehörde denn gegen ein chinesisches Unternehmen vor, das in Europa keinen Vertreter bestellt hat? Also ganz praktisch gesprochen. Ja, da gibt's natürlich zwischen mit China kein Rechtshilfeabkommen, jedenfalls nach meiner Information. Das heißt, also einen Bescheid jetzt zuzustellen, mit dem ich dann DeepSeek verpflichtet wird, in Europa einen Vertreter zu benennen, das dürfte auf gewisse praktische Hindernisse stoßen. Oder anders gesprochen, ich hatte vor vielen Jahren, als die DSGVO frisch war, ganz vereinzelt mal die Frage, ja, wir sind ja eigentlich gar nicht so richtig in Europa aktiv, aber ein bisschen doch, müssen wir jetzt einen Vertreter benennen? Und dann muss man natürlich als Anwalt ja immer genau sein und dann muss man sagen, also erstens, ja, ihr müsst einen Vertreter benennen, wenn ihr ein Europageschäft macht und zweitens, wenn ihr das nicht tut, tja, dann sind die Aufsichtsbehörden nicht so furchtbar gut im Rennen, dann die Pflicht zur Vertreterbestellung auch tatsächlich durchzusetzen, wenn das Unternehmen halt in einem Land wie China sitzt. Das kann dann dazu führen, dass vielleicht ein Anwalt von DeepSeek gesagt hat, macht das mal lieber nicht. Ja, weil dann kann man euch auch nichts zustellen, dann kann man euch auch nichts förmlich verbieten, keine Bußgelder verhängen, etc. pp. Also wie die italienische Aufsichtsbehörde jetzt einen Bescheid, wenn das tatsächlich so ist, das sind ja auch nur Presseberichte, die ich da bisher kenne, einen Bescheid zustellen möchte in China, das den Einsatz von DeepSeek in Italien verbietet, das würde ich gerne mal sehen.
Ja. Aber es ist genau wie du sagst, Nico. Eine Aufsichtsbehörde schreibt halt einen Brief. Das ist dann das, was sie kann, was sie tut. Umgekehrt, das mit der Bestellung eines Vertreters ging ja auch jedenfalls in den ersten Jahren der Datenschutzgrundverordnung regelmäßig nach hinten los, weil die Aufsichtsbehörden dann tatsächlich meinten, es sei eine gute Idee, unmittelbar gegen den Vertreter in der EU vorzugehen. Nach dem Motto, wenn wir schon den Verantwortlichen im Ausland nicht kriegen, dann versuchen wir wenigstens den Vertreter möglichst intensiv unter Druck zu setzen, möglicherweise selbst gegen ihn vorzugehen, wenn es um Bußgelder und Ähnliches geht. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja, der Vertreter ist ein Briefkasten und stellt die Kommunikation sicher, ist aber sicherlich nicht derjenige, der dann am Ende selbst noch belangt werden soll.
Gehen wir von China in die USA, oder?
Ja,
machen wir. Da passiert ja im Moment auch so manches Interessante und da gibt es jetzt diese Berichte über das Department of Government Efficiency, kurz DOGE auf Deutsch oder wahrscheinlich auf Englisch DOGE. Das ist eine neue Behörde unter Leitung von Elon Musk, deren Aufgabe es ist, die Verwaltung zu verschlanken und zu entbürokratisieren. Mhm. Und da gibt es jetzt Berichte, dass Mitarbeiter aus dem Bereich von Musk Zugriff bekommen auf alle möglichen Daten im Zusammenhang mit dieser Organisation. Hast du das verstanden, was da eigentlich überhaupt der Sinn ist, dass es da Zugriff geben soll auf diese, das heißt Finanzdaten? Hast du verstanden, worum es da eigentlich genau geht?
Ja, also es sieht so aus, als würde da auf eine sehr direkte und unverblümte Art und Weise versucht, Behörden abzuwickeln, indem dort Personen, die sich auf dieses Department of Government Efficiency berufen oder behaupten, sie seien Teil dessen, schlicht und ergreifend reinmarschieren in die Behörden und sich Datenzugriffe verschaffen, insbesondere auch auf sensible Personaldaten, und auf die Art und Weise versuchen unliebsame Behörden, die sich mit Gleichstellung oder mit internationaler Entwicklungshilfe beschäftigen, ja, einfach unter Druck zu setzen und ihnen die Handlungsmöglichkeiten zu nehmen. Also eine sehr direkte und unmittelbare Form des, vorsichtig gesagt, Bürokratieabbaus. Begründet wird das damit, dass da wahnsinnig viel Geld, Steuergelder verschwendet würden, dass Korruptionstatbestände vorlegen, dass die Bürokratie sowieso überbordend wäre. Aber es ist alles extrem hemdsärmlich, was man dort sieht. Also wie die Behördenvertreter dort reinmarschieren, was für Befugnisse sie sich anmaßen. Auch der Status von Elon Musk zum Beispiel ist vollkommen unklar, was der eigentlich darf und was er nicht darf, was seine rechtlichen Befugnisse sind. Im Hintergrund steht natürlich auch, Elon Musk ist ja nicht nur der Inhaber von Tesla, sondern auch von der Plattform X, also im Prinzip auch im Datengeschäft mit drin. Das hat natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn ein großer Datenverarbeiter jetzt anfängt, auf Behördendaten, zum Beispiel auch Personaldaten zuzugreifen. Man sieht, dass bestimmte Sachen wirklich extrem hemdsärmlich abgewickelt werden, dass zum Beispiel man sich bewerben kann, bei diesem Department of Government Efficiency mitzuwirken, aber die Bewerbung soll geschickt werden per Direktnachricht auf die Plattform X, wo man sagt, Freunde, das ist, glaube ich, kein offizielles Bewerbungsverfahren, was da stattfindet. Hintergrund sind die Vorstellungen der Trump-Administration, wie man den Staatsapparat verkleinern sollte. Und da werden alle Register gezogen, den Beschäftigten wird angeboten, mit einer Abfindung auszusteigen. Da geht es nicht nur um irgendwelche, sagen wir mal, woken Behörden, sondern auch um so Handfestes wie die CIA. Auch dort soll abgespeckt werden. Und besonders bekannt war die USAID, die für die internationale Entwicklungshilfe bislang zuständig war. Dort soll der Personalbestand von 10.000 auf 300 Mitarbeiter runtergekloppt werden. Und auch mit einer Begleitmusik, die absolut erschreckend ist. Musk bezeichnet USAID als kriminelle Organisation, was nun mit Sicherheit nicht der Fall ist und wo man nur sagen kann, das ist nicht nur von der Wortwahl, sondern auch von der ganzen, vom ganzen Ansatz her wirklich erschreckend. Und deswegen gibt es diese Einordnung, dass das Ganze eine Art Staatsstreich wäre. Und deswegen gibt es auch schon die ersten Klagen in den USA. Gewerkschaften haben insbesondere geklagt und versuchen jetzt gerichtliche Hilfe gegen diese antibürokratischen Maßnahmen zu bekommen. Letztlich wird mir jedenfalls dabei auch klar, dass der Staatsapparat in den USA doch deutlich anders aufgestellt ist und wahrgenommen wird, als wir unseren schönen Beamtenapparat kennen. In den USA war das sogenannte Spoils System schon sehr, sehr früh und sehr lang verbreitet. Also, dass mit dem Wechsel der Administration nach jeder neuen Präsidentenwahl der Präsident tatsächlich auch seine eigenen Leute in die Staatsverwaltung reingeholt hat und die anderen gefeuert hat. Also da ging man schon immer sehr robust mit dem Staatsapparat um, und das war nicht der Max Webersche Beamtenapparat, wie wir ihn kennen, mit lauter Spezialisten und tausend rechtsstaatlichen Absicherungen. Ja, also erschreckend, würde ich sagen, und vielleicht sogar lehrreich. Wir sollten das beobachten, wie dort umgegangen wird mit öffentlicher Verwaltung, und uns klar machen, dass und insbesondere was genau wir davon in Europa und speziell in Deutschland nicht sehen wollen.
Ja, das wird weiter uns sicherlich in der einen oder anderen Form befassen, dass man es da natürlich, dass man es da mit dem Datenschutz nicht so genau nimmt, wenn man da jetzt beliebigen Mitarbeitern aus dem Musk-Umfeld Zugriff auf alle möglichen Daten bringt oder nicht. Das dürfte auch nach amerikanischem Datenschutzrecht nicht über jeden Zweifel erhaben sein. Das überrascht einen dann nur wenig. Kommen wir dann endlich nach Deutschland. Ja. und ja, was gibt es Neues in Deutschland? Wir haben eine BGH-Entscheidung, die ein Vorlagebeschluss, der ganz interessant ist. Da geht es um Haftung für Bußgelder von Vorständen, Geschäftsführern. Das kennen wir, ist ein Thema, das wir gut kennen aus dem Datenschutz. Da ist einmal die Frage, kann man eigentlich einen Vorstand, einen Geschäftsführer einer GmbH oder einen Vorstand einer Aktiengesellschaft etwa, kann man ihn persönlich als Verantwortlichen datenschutzrechtlich in die Verantwortung nehmen und immer gegen ihn ein Bußgeld verhängen? Das ist streitig, ob das geht oder nicht, ob er in Person verantwortlicher ist. Streitig, es gibt keine Gerichtsentscheidung zu diesem Thema. Und dann gibt es die zweite Frage, das ist, da haben so manche Berater auch immer wieder das Geschäft mit der Angst betrieben, nämlich die Angst der Vorstände und Geschäftsführer vor der persönlichen Haftung, wenn gegen die Gesellschaft ein Bußgeld verhängt wird. Und wo es ja heutzutage auch durchaus üblich ist, nehmen wir die Aktiengesellschaft, wenn das ein hohes Bußgeld ist, was gegen die Gesellschaft verhängt wird, dann muss der Aufsichtsrat prüfen, ob der Vorstand dafür persönlich haftbar ist, damit der Aufsichtsrat nicht selber nachher in die Klemme kommt der Haftbarkeit, wenn er dies unterlässt. Und dann sind wir also in der ganzen Welt der Haftung der Organe, der persönlichen, und aber das lassen wir dann auch gleich wieder beiseite, der ganzen Welt der D&O-Versicherungen, die wiederum davon leben, dass das in den letzten Jahrzehnten ein immer größeres Thema geworden ist. In die BGH-Entscheidung geht es nicht ums Datenschutzrecht, es geht ums Kartellrecht. Und der BGH schlägt dort eine deutliche Richtung ein. Also er legt dem EuGH die Frage vor, ob es nach europäischem Kartellrecht zulässig oder gar geboten ist, dass ein Unternehmen für Kartellbußgelder Geschäftsführer in Regress nehmen kann. Aber er, also das ist die Frage, die er vorlegt, aber er ist auch sehr, sehr deutlich, was für eine Antwort er der BGH erwartet auf diese Frage, oder?
Ja, er spricht jedenfalls die Thematik an, dass die Effektivität von Bußgeldern gegen das Unternehmen natürlich darunter leiden könnte. Wenn das Unternehmen sagt, auch halb so schlimm, mag sein, dass ich hier ein paar Millionen zahlen soll, aber das hole ich mir von meinem Geschäftsführer wieder. Also dass da die Zwecke des Bußgeldverfahrens und der Bußgeldverhängung unterlaufen werden könnten, wenn man da einen solchen Regress zulässt. Sehr spannend und mit Sicherheit auch relevant für unsere schönen Bußgelder nach Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube tatsächlich, dass man das unterschiedlich sehen kann, dass man jedenfalls nicht zwingend zu dem Schluss kommen muss, den der BGH aus meiner Sicht nahelegt, dass man das besser mit dem Regress mal sein lässt. Das könnte man auch anders beantworten. Es lohnt sich jedenfalls, sich die Antwort des Europäischen Gerichtshofs zu dieser Thematik Kartellbußgelder anzuschauen.
Ja, das bleibt abzuwarten, ob der EuGH der Richtung des BGH folgt oder ob der EuGH dort eine andere Antwort gibt, als der BGH dies erwartet. Und dies wird sicherlich dann auch Auswirkungen haben im Datenschutz, wenn der BGH sich durchsetzt beim EuGH, untechnisch gesprochen, dann ist es natürlich ein bisschen Wasser in den Wein der Beraterzunft, die ja doch gerne auch die Vorstände und Geschäftsführer auf die drohende persönliche Haftung aufmerksam macht, wenn es um den Datenschutz geht. Wir wollten etwas ausführlicher sprechen, Stefan, über einen EuGH-Fall, der ist auch schon wieder uralt, nicht? Da war die DSGVO, um die es ja, wie wir gleich sehen werden, sowieso eigentlich gar nicht geht. Aber die war da noch gar nicht so richtig, da. Der Fall stammt aus dem Jahre 2017 und ein komplizierter Sachverhalt.
Ja, eigentlich ist es ein ganz einfacher Fall. Und deswegen muss ich sagen, bin ich auch so angefasst von dem, was da passiert, weil es um Grundlagenthemen geht des Datenschutzes, die offensichtlich nicht allen klar sind, sage ich mal vorsichtig. Es ist eingepackt in eine etwas komplexere, in einen komplexeren Sachverhalt, mit dem man normalerweise nicht so viel zu tun hat. Es geht darum, dass der europäische Datenschutzbeauftragte gerügt hat, wie das Single Resolution Board, SRB, nennt sich Einheitlicher Abwicklungsausschuss, wie die mit ihren datenschutzrechtlichen Verpflichtungen umgegangen sind. Das ist eine europäische Institution der Bankenaufsicht, die sich befasst insbesondere mit der Abwicklung von Kreditinstituten. Und diesem SRB, diesem europäischen Organ, wirft der europäische Datenschutzbeauftragte jetzt vor, ihr habt eure Informationspflichten verletzt. Das sind, wie du eben schon sagtest, nicht die Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung, sondern gibt es eine eigene Verordnung für EU-Organe, die aber inhaltlich weitestgehend gleichlautend sind mit der Datenschutzgrundverordnung. Hier für unsere Freundinnen und Freunde des Datenschutzes geht es also um die Informationspflichten nach 13 Datenschutzgrundverordnung entsprechend. Wie war da, ist der Fall gebaut? Dieser Abwicklungsausschuss hat sich im Rahmen seiner Aufgabe eines Dienstleisters, das war, waren die Wirtschaftsprüfer von Deloitte, bedient zur Abwicklung eines Verfahrens. Da sollten, nachdem ein Kreditinstitut untechnisch gesprochen in Insolvenz gegangen ist oder gehen sollte, da sollten sich die Teilhaber, die wirtschaftlichen Interessenten melden können und Ansprüche anmelden können beim SRB. Und da hat SRB zunächst mal diese Teilhaber registriert, mit einer Codenummer versehen und dann aber die inhaltlichen Themen, das Vorbringen dieser Teilhaber dem Dienstleister zugeleitet in pseudonymisierter Form. Das heißt, die haben dann nur die Codenummer weitergeleitet und inhaltlich die Ausführungen, die da gemacht wurden. Und Deloitte hat sich das dann inhaltlich angeschaut und eine Rückmeldung gegeben an SRB, was davon zu halten ist. Deloitte hat aber niemals und zu keinem Zeitpunkt Zugang zu diesen Registrierungsdaten. Also sie wussten nicht, um welche genauen Teilhaber es ging. Deren Identität blieb ihnen bis zum Schluss verborgen und sollte verborgen bleiben. Das war der Sinn der Pseudonymisierung. Das war es auch schon vom Fall her. Also einfach eine Konstellation, ein Verantwortlicher, ein Dienstleister, wahrscheinlich ein Auftragsverarbeiter. Und der Verantwortliche gibt nur pseudonyme Daten an den Dienstleister weiter. That's it. Also einfacher geht's nicht.
Nicht mal, also sie sind erstens pseudonymisiert gewesen und dann sind sie zweitens noch nicht einzeln weitergegeben worden, sondern zusammengefasst weitergegeben worden. Also man hatte diese ganzen Anmerkungen oder diese ganzen Eingaben dort, dann hat man die Namen dort pseudonymisiert und dann hat man noch das, was drin stand in diesen Anmerkungen, hat man dann auch noch zusammengefasst. Sie sind also sozusagen, also untechnisch gesprochen, doppelt pseudonymisiert worden. Ja.
Da konnte sozusagen nicht mehr viel passieren. Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der personenbezogenen Daten der Teilhaber dort. Trotzdem haben sich 5 der Teilhaber beschwert beim europäischen Datenschutzbeauftragten und haben gesagt, das ist nicht ordentlich gelaufen. Wir hätten eine Information bekommen müssen von SRB als Verantwortlichem, dass er nämlich diesen Dienstleister einsetzt zur Abwicklung dieses Verfahrens. Das hat er aber nicht gemacht, das ist ein Verstoß. Und der europäische Datenschutzbeauftragte hat sich das angeschaut und hat tatsächlich gesagt, ja, das stimmt. Im Ergebnis kam er dazu, ja, SRB hat seine Informationspflicht verletzt und hätte also mehr Informationen bereitstellen müssen. Dagegen wehrt sich SRB und sagt, wieso? Die Daten bei Deloitte, bei unserem Dienstleister, die wir dorthin geschickt haben, die waren doch für den anonym. Der konnte doch damit gar nichts anfangen. Der hatte nur eine Codenummer und hatte keine Chance, die Identität der treffenden Teilhaber irgendwie mitzubekommen. Und deswegen sehen wir auch gar keine Informationspflicht. Und siehe da, das Europäische Gericht erster Instanz hat im April, am 26. April 2023, gegen den europäischen Datenschutzbeauftragten entschieden, hat dessen Beschlüsse auf die 5 Beschwerden hin für nichtig erklärt. Und zwar mit der Argumentation, ihr hättet prüfen müssen, lieber europäischer Datenschutzbeauftragte, ihr hättet prüfen müssen, ob die Leute, die Teilhaber rückidentifizieren konnte. Wörtlich sagt das Europäische Gericht erster Instanz, somit dürfte der europäische Datenschutzbeauftragte, weil er nicht geprüft hat, ob die Leute das Recht hatte, auf die für die Rückidentifizierung der Verfasser der Stellungnahmen erforderlichen zusätzlichen Informationen zuzugreifen und ob dieser Zugriff auch praktisch durchführbar war, nicht zu dem Ergebnis gelangen, dass die an die Leute übermittelten Informationen sich auf eine identifizierbare natürliche Person im Sinne der EU-Verordnung beziehen. Also er sagt, das hättet ihr prüfen müssen. Ihr konntet nicht einfach sagen, naja, die Daten waren pseudonymisiert, Klammer auf, also personenbezogene Daten, Klammer zu, sondern ihr hättet prüfen müssen, ob es tatsächlich für die Leute eine Rückidentifizierungsmöglichkeit in Bezug auf die Verfasser gegeben hatte. Das ist Stand der Dinge. Dagegen geht es jetzt sozusagen in der zweiten Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof. Das Verfahren läuft tapfer. Das ist Verfahren C413 aus 23. Und da hat jetzt der Generalanwalt seine Schlussanträge gestellt und die finde ich bemerkenswert. Er sagt nämlich, genau wie das Gericht erster Instanz, also das mit der Personenbeziehbarkeit dieser pseudonymisierten Daten, das muss man jeweils relativ feststellen in Bezug auf die Akteure, in Bezug auf SAB, den Verantwortlichen, ja, waren die pseudonymisiert, aber in Bezug auf die Leute, den Dienstleister, den Auftragsverarbeiter, waren die anonym oder könnten jedenfalls anonym gewesen sein, je nachdem, und das hätte der europäische Datenschutzbeauftragte eben ermitteln müssen, je nachdem, ob es Möglichkeiten, zulässige Möglichkeiten von Deloitte gegeben hätte, die Pseudonyme mit zusätzlichen Informationen des verantwortlichen SAB wieder aufzulösen. Dabei nimmt sowohl das Gericht erster Instanz als auch der Generalanwalt Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Breyer. Nico, ich weiß, dass das eine deiner Lieblingsentscheidungen ist aus dem Jahr 2016, wo es geht um den Personenbezug von IP-Adressen. Es lohnt sich, solche Entscheidungen sich immer noch mal anzuschauen. Ich habe sie mir auch noch mal angeschaut und war erstaunt, was ich dort las. So habe ich nämlich bisher noch gar nicht gelesen. Dort stand nämlich eigentlich relativ wenig zum Thema, sind IP-Adressen personenbezogen oder nicht, sondern da steht eine Formulierung drin, die genau auf diese relative Personenbeziehbarkeit zu passen scheint. Der EuGH sagte nämlich damals in der Breyer-Entscheidung, eine dynamische Internetprotokolladresse stellt für den Webseitenanbieter ein personenbezogenes Datum dar, wenn er über die rechtlichen Mittel verfügt, die es ihm erlauben, die betreffenden Personen anhand von Zusatzinformationen des Internetzugangsanbieters diese Identifizierung vorzunehmen. Und da steht tatsächlich drin, stellen für den Webseitenanbieter ein personenbezogenes Datum dar, wenn er über die rechtlichen Mittel verfügt. Das sieht aus, als sollte tatsächlich jetzt dieser relativen Personenbeziehbarkeit das Wort geredet werden. Das hat mich sehr erstaunt. Ich ging in meiner Naivität davon aus, dass das Thema Personenbezug, Personenbeziehbarkeit absolut und zwar unabhängig von jeweiligen Relationen oder sozusagen Bezügen hergestellt wird, sondern feststeht, ein Datum ist entweder personenbezogen oder personenbeziehbar oder es ist es nicht und zwar für alle gleichermaßen. Und so habe ich bisher immer den Erwägungsgrund 26 gelesen, der Datenschutzgrundverordnung, wo drin steht, um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollen alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen, und jetzt kommt's, oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren. Es werden also nicht nur die Informationsmöglichkeiten des Verantwortlichen berücksichtigt, sondern auch die anderer Person. Und das war für mich immer der eindeutige Hinweis darauf, dass man diese Frage nach dem Personenbezug nur generell und für alle beantworten kann. Wenn man das nicht tut, Nico, du kommst gleich dran, entschuldige, dass ich ein bisschen ausführlicher bin, wenn man das nicht tut und so eine relative Feststellung zulässt, dass man also sagt, okay, für SAB war das pseudonyme Daten, also personenbezogene Daten, und für den Dienstleister Deloitte waren das anonyme Daten, aber wenn man also dasselbe Datum mal als personenbezogen und mal nicht als personenbezogen ansieht, führt das zu grauenhaften Verwirrungen. Dann, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, überhaupt noch irgendwas datenschutzrechtlich in den Griff zu kriegen. Wenn die Daten für den Empfänger, also hier für die Leute, anonym sind, dann stellt sich ja sofort die Frage, ja, gilt dann die Datenschutzgrundverordnung überhaupt? Gilt die eigentlich für die Übermittlung des Verantwortlichen an den Empfänger, wo die Daten doch für den Empfänger anonym sind und offensichtlich gar kein datenschutzrechtliches Risiko mehr darstellen? Umgekehrt, wenn die Daten für den Empfänger, also für die Leute, anonym sind, dann darf er doch offensichtlich damit machen, was er will. Jedenfalls, die Datenschutzgrundverordnung sagt dann nichts mehr zu der Datenverarbeitung. Dann ist doch der Empfänger frei mit dem absurden Ergebnis, dass der Empfänger mit den Daten machen kann, was er möchte, während gleichzeitig der Verantwortliche, für den der Empfänger als Auftragsverarbeiter arbeitet, der ist natürlich gebunden an die Datenschutzgrundverordnung. Kann das richtig sein? Ja, dass der Auftragsverarbeiter Sachen machen darf, die der Verantwortliche nicht machen darf? Also das ist wirklich kurios. Und schließlich, um es auf die Spitze zu treiben, wenn die Daten für den Empfänger anonym sind und es behaupten das Europäische Gericht erster Instanz und der Generalanwalt, ja, darf er sie dann überhaupt zurückgeben an den Verantwortlichen? Nämlich für den Verantwortlichen sind es ja personenbezogene Daten. Also da hätten wir die absurde Situation, dass der Verantwortliche Daten zwar an den Auftragsverarbeiter geben darf, aber sie nicht zurückbekommen darf oder jedenfalls nur zurückbekommen darf, wenn eine Rechtsgrundlage dafür besteht. Und das dreht das Verhältnis von Absender und Empfänger, von Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vollkommen. Er stellt es von den Füßen auf den Kopf. Also ich muss sagen, da bin ich ziemlich verwirrt auf einem ziemlich schrecklichen Niveau, wenn ich mir anschaue, was dort im Jahre 7 der Datenschutzgrundverordnung noch an Grundfragen offensichtlich diskutiert wird und nicht klar ist. Und wenn das nicht klar ist, was soll denn dann bitte schön noch klar sein im Datenschutzbereich? Oder sehe ich das jetzt zu hysterisch, lieber Nico?
Nein, das sehe ich ja genauso. Also die Frage des Personenbezugs ist durch Breyer nicht zufriedenstellend geklärt worden. Weil die Breyer-Entscheidung, dass du sie so behalten hast, oder dass du jetzt selber überrascht bist, wenn du es liest, liegt ja daran, dass sie einerseits diesen alten Streit relativer oder absoluter Personenbezug zugunsten der relativen Seite entschieden hat, aber gleichzeitig also die Hürde ganz, ganz tief gelegt hat dafür, also zu der Frage, die man dann ja stellen muss beim relativen Personenbezug, also ist es denkbar, dass der Verantwortliche an die Zusatzinformationen gelangt, um zu de-anonymisieren? Und da sagt ja EuGH in dem Breyer-Fall, naja, also das war die Website des Bundesjustizministeriums, um die es ging. Und das Bundesjustizministerium könnte ja aus Gründen der Sicherheit oder Ähnliches zu dem Provider gehen und sich dadurch Kenntnis verschaffen, also wer die betreffende IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt hätte.
Zum Beispiel mit der Behauptung, dass von dieser IP-Adresse ein Hackerangriff ausgegangen wäre oder sowas in der Art.
Das ist natürlich dann wieder ganz dünnes Brett. Ja, nicht? Also das ist diese böse Kombination von einerseits relativ, aber andererseits also das Relative dann quasi schon wieder so stark zu relativieren, indem man also das ganz leicht macht, dahin zu kommen, zu sagen, ja, du kommst an die Zusatzinformationen ran. Das hat zu diesem Befund geführt. Wir haben ja in vergangenen Folgen schon gesprochen, dass es jetzt auch EuGH-Entscheidungen gibt, oder ich glaube, es war eine EuGH-Entscheidung, der dann also wie selbstverständlich drinsteht, dass IP-Adressen immer personenbezogene Daten sind. Das ist anders als Breyer, ja, aber das ist natürlich die Konsequenz dieser verwirrenden Argumentation in Sachen Breyer. Was zeigt denn die Entscheidung, was zeigt denn dieser Generalanwalt auf auch? Er zeigt auf, also bei Deloitte, das sind pseudonymisierte Daten, ohne dass der Schlüssel zur Entpseudonymisierung bei Deloitte liegt. Das sind außerdem auch noch einmal, also das sind auch noch zusammen aggregierte Daten zusammengefasst. Also bei Deloitte sind sie völlig ungefährlich. Insofern macht das schon auch Sinn zu sagen, also da fehlt es am Personenbezug. Und dass man nach Gründen sucht, dass es am Personenbezug fehlt, das hängt natürlich ein bisschen mit der Kombination zusammen, die man kriegt, wenn man jetzt, würde man jetzt den Personenbezug verabsolutieren. Irgendjemand in der Welt hat die Zusatzinformation mit dem Verbotsprinzip und dann auch noch der ganz starken Betonung, die sich auch findet beim Generalanwalt, der kommt ja immer mit der Einwilligung dann am Schluss. Das ist ganz ganz fragwürdig, also dass man dann halt, da man die anderen Erlaubnistatbestände also so strenge Anforderungen stellt, Vertrag und berechtigte Interessen, kommt man dann am Ende dabei heraus, dass Daten, die jetzt, wo es also wirklich nicht realistisch denkbar ist, dass jemand herausfindet, auf wen sie sich beziehen, dass sie immer der Einwilligung des Betroffenen bedürfen, wenn sie verarbeitet werden. Das ist dann irgendwie.
Und jetzt, Nico, passiert was, wo es mir dann wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Jetzt kommt nämlich der Generalanwalt und setzt noch einen obendrauf, nachdem er also entwickelt hat, dass diese Daten, diese pseudonymen Daten aus Sicht von Deloitte anonym sind. was datenschutzrechtlich übersetzt heißt, da ist keine Gefahr für irgendwas, da kann nichts passieren. Jetzt stellt er die Frage, ja, gibt es denn jetzt in Bezug auf diese Einbeziehung von den Leuten als Empfänger der Daten, gibt es da Informationspflichten von SRB? Und dann sagt er, ja klar, die gibt's. Die fallen auch nicht deswegen weg, weil die Daten anonym sind, sondern die sind da. Und warum sind sie da? Naja, weil die Pflichten des verantwortlichen SRB im Verhältnis zu Betroffenen bestehen würden. Und zwar ganz unabhängig davon, ob es dann einen Empfänger gibt oder nicht gibt. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man wirklich nur sagen, Freunde, das ist ein Formalismus nicht mehr zu überbieten. Ja, wenn der Generalanwalt selbst sagt, an den Daten, von denen geht keine Gefahr aus, die sind anonym, die sind mausetot, ja, aber gleichzeitig fordert, dass der Verantwortliche Pflichten, Informationspflichten unterliegen soll, die dann im Zweifelsfall auch sanktionierbar sind, ja, und ihn richtig Geld kosten können, dann ist es doch, gibt's doch überhaupt keinen inhaltlichen, keinen materiellen Grund dafür, solche Informationspflichten aufzurufen. Ja, das ist doch ein reiner Formalismus, wenn das denn stimmt, was der Generalanwalt da sagt, dass die Daten tatsächlich beim Empfänger anonym sind, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr, warum dann Informationspflichten nicht selbstverständlich auch wegfallen. Man kann übrigens auch mit dem Wortlaut der Verordnung argumentieren. Es steht da nämlich drin, zu informieren ist über Empfänger personenbezogener Daten. Ja. Darauf geht aber Generalanwalt gar nicht ein. Nämlich müsste ja eigentlich sagen, na gut, aus Sicht des Empfängers sind das keine personenbezogenen Daten. Das sind ja anonyme Daten, weil die so schön pseudonymisiert sind, dass er keine rechtliche oder tatsächliche Möglichkeit hat, wieder zu de-anonymisieren. Geht er nicht drauf ein, ist ihm wurscht, zieht er drüber weg und sagt, nö, die Informationspflichten sind da und deswegen hätte SAP sich falsch verhalten. Das finde ich ist... Das beunruhigt mich sehr. Erstens beunruhigt mich, dass offensichtlich Grundlagen des Datenschutzes immer noch völlig unklar sind, ja, dass man da von einem Tag auf den anderen sozusagen wirklich ganz schwer in Bedrängnis gebracht wird bei diesen Grundanliegen. Und zum Zweiten, dass der Generalanwalt dort sozusagen ein Verständnis propagiert der Datenschutzgrundverordnung, das letztlich sinnentleert ist. Da werden Pflichten aufrechterhalten oder aufgebaut, die überhaupt keine Funktion haben. Was soll das denn? Ja, was ist denn die Information wert, wenn die Daten anonym sind? Was soll das? Das kann ja keiner erklären. Und die Sachlage ist noch schlimmer, als man sich das vorstellt. Okay, der Europäische Gerichtshof hat die Chance, das glatt zu ziehen und vielleicht auch mal Breyer wieder ein bisschen einzufangen, auch mit Blick auf den Erwägungsgrund 26 der Datenschutzgrundverordnung, den ich vorhin benannte, der aus meiner Sicht glasklar dafür spricht, nicht von einem so relativen Verständnis des Personenbezuges auszugehen. Es wird allerdings noch mal gravierender, weil seit dem 16. Januar 2025 eine Guideline auf dem Markt ist, des Europäischen Datenschutzausschusses, die Guideline 01 aus 25 zur Pseudonymisierung. Und wer sich dadurch da reinwühlt, wird feststellen, herzlichen Glückwunsch, diese Auffassungen zur Relativität des Personenbezugs, die finden sich dort auch wieder in bestimmten Argumentationen. Und dann muss ich wirklich sagen, irgendwann schwimmen uns dann mal die Fälle weg. Ja? Also die Fälle mit E, nicht mit Ä. Die Fälle werden kommen, ja, weil die Unsicherheit, die ja nun auch wirklich Gegenstand auch rechtsstaatlicher Gewährleistung ist, es muss eine gewisse Rechtssicherheit geben, auch bei der Anwendung des Rechts. Es muss eine Vorhersehbarkeit geben für alle Beteiligten. Wenn die wegfällt, ja, wenn die nicht mehr klar ist, dann kann man da wirklich nicht mehr sinnvoll rational agieren und das darf nicht sein. Das darf gerade im Datenschutzbereich nicht sein, nicht nur, weil er mir sehr am Herzen liegt, sondern weil das ein ohnehin schon wirklich komplexer Bereich ist mit hohen Strafandrohungen, mit großen Risiken, die mit der Datenverarbeitung verbunden sind. Da muss Klarheit herrschen und da muss die Rechtssicherheit her, sonst ist das insgesamt kein rechtsstaatliches Verfahren mehr.
Zwei Sachen dazu, Stefan. Also erstens ist es ja alles noch viel schlimmer, weil das Argument, warum das so sein muss, lautet dann unter anderem ja, damit der eine informierte Einwilligung abgeben kann, der Betroffene.
Wozu eine Einwilligung? Ja.
Ja, der ist natürlich ein Missverständnis drin oder ich habe was missverstanden. Eins von beiden. Generalanwalt scheint wie selbstverständlich davon auszugehen, dass wenn nicht sämtliche Informationspflichten nach 13 und 14 DSGVO erfüllt sind, dass es dann einer informierten Einwilligung fehlt. Das ist bei uns nicht herrschende Meinung, sondern informierte Einwilligung heißt, so die Basics müssen klar sein. Aber nicht jeder Verstoß gegen Informationspflichten führt dann dazu, dass eine daraufhin abgegebene Einwilligung unwirksam ist. Das wäre schrecklich, wenn das anders wäre. Das würde dann nämlich dann, also dann wäre es nicht nur so, dass es ganz schwer ist, noch nach den Maßstäben auf berechtigte Interessen und auf Vertrag eine Datenverarbeitung zu stützen. Dann müsste man auch jedes Mal noch bangen, ob es denn, also weil man irgendwo ein Komma vergessen hat in den Datenschutzbestimmungen, ob das jetzt wiederum dazu führt, dass es heißt, das ist eine unwirksame Einwilligung. Also das ist
crazy. Beim 6.1f wird das ja stark propagiert, sowohl vom Europäischen Gerichtshof als auch vom ETSA, dass die sagen, also berechtigte Interessen, die ich nicht angegeben habe in meiner Datenschutzerklärung nach Artikel 13, die fliegen mir weg, die fallen raus bei der Abwägung nach 6.1f. Da habe ich noch ein gewisses Verständnis. Das ist zwar sehr hart, aber das kann ich zumindest noch mal nachvollziehen. Wenn wir das jetzt noch ausweiten auf andere Tatbestände, dann ist es wirklich noch schwieriger. Aber du hast noch einen zweiten Punkt.
Genau, zum Thema Pseudonymisierung. Da bin ich überrascht darüber, dass der Gerhane-Anwalt in einer in sich durchaus schlüssigen Argumentation sagt, naja, bei der Pseudonymisierung kommt es drauf an. Es kann sein, dass anschließend nach der Pseudonymisierung die Daten anonym sind. Nämlich, wenn sie nicht rückentschlüsselt werden können für den Betreffenden. Es kann aber auch anders sein. Und das ist die böse Folge, dass man nicht wirklich entscheidungsfreudig war, was das Thema Pseudonymisierung anging bei der DSGVO. Das haben wir damals viel diskutiert und kritisiert, auch an den Entwürfen in der Entstehung der DSGVO. Man wollte einerseits Pseudonymisierung als eine datenschutzfreundliche Maßnahme fördern. Ja, deswegen hat man es auch an verschiedenen Stellen hereingeschrieben, hat aber andererseits, also Vivian Redding hatte dann immer Angst vorm trojanischen Pferd der Pseudonymisierung. Das hat sie so tatsächlich gesagt, hatte andererseits die Sorge, dass man sich durch die Pseudonymisierung aus dem Datenschutzrecht rausschleichen könnte. Das wollte man auf jeden Fall. Deswegen hat man dann in einer völlig überschießenden und idiotischen Weise hereingeschrieben in die DSGVO, Pseudonymisierung ändert nichts daran, nichts am Personenbezug.
Ja.
Und hat diese vollständige Verwirrung geschaffen, die dazu führt, dass Pseudonymisierung, eigentlich ist nie ein sicherer Weg aus dem Datenschutzrecht heraus.
Es wird immer jemanden geben, der sagen wird,
also, na, da irgendwo ist das Zusatzwissen wiederum der Schlüssel, der wird zum Rückidentifizieren. Deswegen in der Beratung ist Pseudonymisierung nie der Königsweg aus dem Datenschutzrecht heraus. Und das führt natürlich dazu, dass es wenig Anreiz gibt, dann tatsächlich auch zu pseudonymisieren. Mhm. Ja. Und das ist ein Webfehler der DSGVO. Waren wir nicht die Einzigen, die das damals in Diskussionen und Stellungnahmen angemerkt haben. Aber das kommt hier so richtig zum Tragen auch.
Mhm. Ja, deswegen sind unsere hoffnungsvollen Augen gerichtet auf den Europäischen Gerichtshof, dass er mit einer großartigen Entscheidung nicht nur Breyer korrigiert, sondern auch diesen Fall für alle klar und verständlich wieder zurückführt hin zu einer berechenbaren, vorhersehbaren Anwendung der Datenschutzgrundverordnung. Na, mal gucken, ob diese Hoffnung sich erfüllt, lieber Nico.
Prima, Stefan. Ja. Jo, dann sind wir am Ende für heute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.